Sehr verehrtes Komitee der Partei der Christen in Österreich, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich darf vielleicht schon sagen, durch einen Blick in der Runde sieht man ja, wen man vor sich hat, liebe Freunde im Geist. Entschuldigen Sie bitte, dass das alles jetzt so ein bisschen plötzlich und von mir leicht verzögert gemacht wurde, aber ich bin eben erst angekommen, habe das sei am Rande erwähnt, damit Sie nicht glauben, ich bin ein unordentlicher Mensch, beim Anziehen im Zug dann mir den Knopf hier abgerissen, also ich muss hier mit einem offenen Rock vor Ihnen erscheinen, aber auch, so hoffe ich, mit einem offenen Herzen und bitte Sie auch mit offenen Ohren und offenen Herzen zu hören und aufzunehmen, was ich Ihnen sagen darf unter dem Titel Von der Diktatur des Hässlichen zum Aufbruch des Schönen. Ein anderer Titel, der sozusagen insgeheim über diesem Vortrag steht, oder sagen wir ein schönerer poetischer Untertitel hätte sein können, Ehrt eure deutschen Meister. Die Grazer unter Ihnen werden dieses schöne Wort vielleicht kennen. Es steht in einer schönen Tafel eingeprägt bei der Grazer Oper. Als Wiener freue ich mich, dass das auch vor dem Wiener Konzerthaus steht, dieser Satz. Und das war damals, als diese Bauten errichtet wurden, natürlich verständlich. Es ist das, ich nehme an, es ist Ihnen nicht unbekannt, der Schluss aus dem Schlussgesang des Hans Sachs von Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg. Damals etwas ganz Neues, Aktuelles gewesen, als diese Bauten entstanden sind. Heute sind wir also mehr oder rund 150 Jahre später und doch oder vielleicht gerade deswegen, weil es in unserer Zeit ist, meine ich fast, das sei doch eigentlich ein Anruf an uns, wenn Richard Wagner da im Schlussgesang singen bzw. sagen lässt. Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister und gebt ihr Mürgen Gunst. Zerging in Dunst das heilige römische Reich und es bliebe gleich die heilige deutsche Kunst. Kunst, sagt Wagner, ist also etwas Heiliges. Kunst erhebt uns zu Gott. Und in meinem Buche, es wurde ja schon erwähnt und liegt dann auch, wenn Sie es haben möchten, ganz hinten dann auf einer Bank auf. Kunst, so schreibe ich in diesem Buche auf Seite 10, Kunst vermittelt Werte, Kunst stiftet Sinn, Kunst bindet Menschen zur Gemeinschaft. Und ich zitiere einen berühmten Musiker, heute lebend noch, ich glaube auch etwa in meinem Alter schon stehend, nämlich den Dirigenten Nicolaus Anoncourt, der am Ende des Jahres, des Neujahrskonzertes des Jahres 2001 die schönen Worte sagte, die Kunst ist das größte Geschenk Gottes. Lieben wir sie auch im nächsten Jahrtausend. Der Donauwalzer von Johann Strauss übersetzte dann seine Worte in die Sprache der Musik und trug sie über Fernsehen und Hörfunk hinaus in die Welt als Botschaft der Kunst, die den Menschen freier, froher, frommer und menschlicher macht. Wir erleben sie in jedem Werk echter Kunst, in den Versen Goethes, in einem schlichten Volkslied, in einer Mutter Gottes von Dürer, in einem gotischen Dom. Kunst ist also etwas Heiliges. Und gerade deswegen wird sie heute verketzert, verfemt, geschändet. Denn es gibt Kräfte in unserer Welt, die das Heilige nicht wollen, für die sogar das Wort heile Welt ein Spottwort geworden ist, weil eben wir in einer unheilen, in einer heillosen Zeit leben, die an die Stelle der Kunst die Antikunst setzen möchte, die Diktatur des Hässlichen. Und das habe ich in meinem Buch Kunst oder Antikunst versucht darzustellen und habe dabei auch einander gegenübergestellt, bereits im Gegensatz sozusagen bildhaft, was ist Kunst, was ist Antikunst. Ich werde ganz kurz das Mikrofon verlassen, denn Sie können aus der Entfernung nichts sehen. Oder gibt es ein anderes, wo ich hineinsprechen könnte, um nämlich die Tonaufnahme nicht zu stören? Dann habe ich also in einer Hand das Buch, in der anderen das Mikrofon und dann funktioniert die Sache auch. Sie werden vielleicht aus den ersten Reihen hier erkennen können, dass hier ein Kopf zu sehen ist. So geht's, ja? Ja, man hört mich, ja? Gut. Auf der einen Seite ein menschlicher Kopf, und zwar, ich sage gleich, es ist das der Gott Hermes von Praxiteles, 4. Jahrhundert vor Christus. Ich hätte natürlich auch irgendeinen Heiligen, einen Christuskopf geben können oder ein Mariengesicht, aber der Verlag hat eben dieses Beispiel gewählt. Sie sehen ein edles Profil, einen durchgeistigten Blick. Das also, ich glaube, das braucht keine weitere Begründung mehr. Das ist sicherlich Kunst. Und daneben sehen Sie Antikunst. Und vielleicht erraten Sie schon, von wem also das sein könnte. Diese roten Rinnsale. Sie meinen es zu wissen? Von Hermann Nitsch. Ja, das ist aber immer wiederum die Fangfrage, die ich bei meinen Vorträgen gerne stelle. Denn wenn das wirklich von Hermann Nitsch wäre und Sie mir zutrauen, dass ich mir das leisten könnte, dann überschätzen Sie gewaltig meine finanziellen Möglichkeiten. Ein Schüttbild von Nitsch, Sie wissen es vielleicht, 5-stellige Euro-Preise und sogar die Erlaubnis, das reproduzieren zu können, würde sicherlich meine Möglichkeiten bei weitem überstiegen haben. Was also mache ich? Ich gebe zuerst einmal mein Mikro wieder beiseite. Hoffe, dass das andere auch funktioniert, also wunderbar. Alles bestens. Nur ab und zu bitte sollte ich einmal, weil ich ein temperamentvoller Redner bin, trotz meiner 82, ein bisschen zu sehr hin und her wackeln. Dann geben Sie ein Handzeichen, dass ich also wieder brav beim Mikro bleibe. Also mit einem Wort, eine Reproduktion konnte ich mir gar nicht leisten. Was mache ich? Da fällt mir ein, du hast doch 6 Enkelkinder. Eins davon wird doch imstande sein, weißes Zeichenblattl oder Acrylbeutel. Ein kräftiger Wurf und schon war der Pseudo-Nitsch fertig. Ja, also ich werde diesen Applaus an unsere 12-jährige Enkelin gerne weitergeben. Sie hat leider keinen österreichischen Staatspreis bekommen, so wie Hermann Nitsch, denn das, was sie gemacht hat, hat ja deutlich gezeigt, dass das, was Meister Nitsch macht, eben wirklich keine Kunst ist. Das heißt also, man hat hier jemanden zum Künstler gemacht, der gar nichts kann. Kunst kommt ja einmal von Können, natürlich ist das nur die Voraussetzung, ein gewisses fachliches und handwerkliches Können, ob es jetzt Sprache ist, Farbe, Zeichenstift oder die Töne in der Musik, aber das Können ist die Voraussetzung. Wer nichts kann, ist kein Künstler und Nitsch kann eben nichts. Hatte mit seinen ersten grafischen Versuchen so wenig Glück, dass er sich auf etwas anderes verlegte. Und zwar hat er, entschuldigen Sie, wenn ich zum Teil Unappetitliches jetzt erzählen muss, hat er noch in den späten 60er Jahren begonnen, Ziegen zu schlachten. Stück für Stück zu zerreißen, in ihren Eingeweiden zu wühlen und ist damals, ich meine, zu Recht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses dann vor Gericht gekommen und ins Gefängnis. Dann kam das berühmte, berüchtigte große Jahr 1968, der Kulturbruch mit den Uni-Schweinereien, wie man sie mit Recht nannte, an der Universität Wien. Dann wurde das alles plötzlich, was man früher als Skandal verabscheut hat, salonfähig. Und so stieg also Nietzsche immer höher empor. Er machte dann nicht mehr bloß mit Ziegen, sondern mit Ochsen oder Schweinen. Oder so nebenbei hat er dann eben diesen Trick gemacht, also seine Schüttbilder zu entwerfen, indem er einfach mit roter Farbe aus einem Kübel gegen weiße Leinwand geschüttet hat, und statt dass man das Ganze dann mit Recht weggeworfen hätte, hat das eben signiert und zu teuren Preisen verkauft. Vor allem aber hat er diese unglaublichen Orgienmysterien, wie er es sogar nannte, inszeniert. Das heißt, nochmals bitte um Entschuldigung für das, was ich Ihnen jetzt sagen muss, er hat nackte Männlein und Weiblein an Kreuze gebunden, also offensichtlich in gezielter blasphemischer Absicht, hat Ochsen geschlachtet, den Bauch aufschneiden lassen, seine Helfershelfer haben dann in den Gedärmen und Innereien gewühlt und haben mit Blut und Kot diese nackten Menschen an den Kreuzen dann beschmiert. Das hat dazu geführt, dass der allerchristlichste Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll, diesem Menschen, Nietzsche, ein Museum hat errichten lassen. Der Name des Ortes war offensichtlich der Ansatzpunkt dafür. Es heißt nämlich zu Recht Mistelbach. Diesen Mist hat er dort eben als Kunst ausstellen lassen. Und im Wiener Burgtheater. Im Wiener Burgtheater wurde also auch ein solches Orgien-Mysterien-Theater inszeniert. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt die Frage, wie kommt das? Etwas, das vor 50 Jahren oder nicht einmal 50 Jahren Skandal war und zur Gefängnisverurteilung geführt hat und jetzt Kunstpreise bekommt, kann das ein Zufall sein? Oder muss nicht, und das ist die entscheidende Frage, wenn wir uns mit der Antikunst beschäftigen, muss da nicht ein Plan, eine Strategie, eine deutliche Lenkung dahinter stehen? Ich hoffe, Sie können selber das beurteilen, wenn ich Ihnen jetzt den hymnischen Bericht über das Orgien-Mysterien-Theater des Hermann Nietzsche im Burgtheater vom 22. November 2005 gekürzt vorlese. Zuerst die Schilderung. Ich habe aber das Schlimmste dabei ohnehin ausgelassen. Holzkreuze wurden angeschleppt für nackte junge Männer und Frauen, die sich ans Kreuz hängen und mit weiß verbundenen Augen Blut in sich hineinschütten ließen. Daneben ausgeweidete Schweine in gleicher Position, eine arme Sau neben der anderen. Eine Krönungsmesse für Nietzsche hat man im Burgtheater inszeniert, nachdem man dem Künstler auch noch den österreichischen Staatspreis verliehen hatte. Jahrelang hatte man ihn doch verhöhnt, geächtet und bekämpft. Aber er ist einer der größten Künstler Österreichs. Und nun macht Österreich seinen Frieden mit seinen Aktionisten, mit Otto Mühl, das ist übrigens der Kinderschänder, der ja zu Recht längere Zeit dann im Gefängnis war, mit der Günter Brus, der leider auch aus der Steiermark, glaube ich, stammt, und nun auch mit Nietzsche. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Man ergibt sich dem internationalen Druck. Unvorsichtig hat hier ein Journalist etwas verraten, das er besser bei sich behalten hätte. Es ist kein Zufall, dass die Diktatur des Hässlichen, Nietzsche, Bruce, Jelinek und so weiter, Rock und Punk heute herrschen, sondern das ist dem internationalen Druck zu, Anführungszeichen, verdanken, Anführungszeichen, geschlossen. Internationaler Druck müsste man aber jetzt noch ein bisschen genauer zu durchschauen suchen. Und ich gebe ein Stichwort, das einige vielleicht sofort richtig einordnen werden. Ich werde es aber in jedem Fall dann noch genauer erklären. Frankfurter Schule. Was ist das? In den 20er Jahren bereits des vergangenen Jahrhunderts, ich glaube 1923, hat ein sehr reicher Textilkaufmann in Frankfurt aus eigenem Geld an der Universität Frankfurt ein sozialwissenschaftliches Institut einrichten lassen, das man dann Frankfurter Schule nannte, zu dem dann Leute kamen, deren Namen Sie vielleicht auch kennen und die für die Frankfurter Schule jetzt bezeichnend sind: Marcuse, Horkheimer und Theodor W. Adorno. Als Tatsachenfeststellung und sonst gar nichts erwähne ich, dass mit dem Jahr 1933 in Deutschland die Frankfurter Schule mehr oder weniger aufgehört hat, denn alle führenden Leute emigrierten, haben sich dann, als der Weltkrieg begann, mit anderen Leuten, die ebenfalls emigriert sind, zusammengetan und haben dann in den USA die sogenannte psychologische Kriegsführung entwickelt, die im Krieg, wir erleben das ja jetzt heute auch bei den Aufständen in Nordafrika, natürlich ein bewährtes Kampfinstrument ist, aber mit dem Ende des Krieges nicht aufgehört hat. Man nannte sie nur anders, mit dem englischen Namen Re-Education, auf Deutsch Umerziehung. Und das Ziel dieser Umerziehung war, auf allen Gebieten, im Glauben, in der Wirtschaft, in der Moral, im Verhältnis von Mann und Frau, was die Kinder betrifft, was die Familie betrifft, was die Kinderabtreibung und Kinderverhütung betrifft, mehr oder weniger die Menschen sozusagen mit etwas zu impfen, das sie grundsätzlich verändert hat. Wenn ich so herumblicke und da und dort einen weißen Schädel beziehungsweise eine weiße Frisur sehe, dann muss ich sagen, alle diese Menschen können das so wie ich bezeugen. Gewisse Dinge, die heute selbstverständlich geworden sind, wären noch vor 30 Jahren auf dem Gebiet des Glaubens, der Kunst und anderen Gebieten der öffentlichen Moral vor allem völlig unmöglich gewesen. Ich möchte das aber jetzt einschränken auf das Gebiet der Kunst. Und hier ist zuständig einer von den dreien, die ich vorhin genannt habe, Theodor W. Adorno. Das W. ist die Abkürzung seines eigentlichen Namens Wiesengrund. Er hat den Namen seiner Mutter Adorno dann angenommen und hat, ich habe das zitiert und ausführlich kommentiert natürlich, dann in meinem Buch Kunst oder Antikunst, als die eigentliche Absicht in der Umerziehung, was die Kunst betrifft. Wörtliches Zitat von Theodor W. Adorno. Die Male der Zerrüttung sind das Echtheitssiegel der Moderne. Und das ist schon in der Form charakteristisch. Wenn Sie das so rasch hören, die Male zur Zerrüttung sind das Echtheitssiegel der Moderne, werden Sie sagen, eigentlich ein schöner Satz, ein gefälliger Rhythmus. Genau genommen sagt der Germanist zwei Verse, die jeweils vierfüßige Jampen sind. Die Male der Zeitung sind das Echtheitssiegel der Moderne. Bildhafter Ausdruck, Echtheitssiegel der Moderne, heißt natürlich, das ist modern und sonst gar nichts anderes. Was ist modern? Nochmals zurück zum Anfang des Satzes, die Male der Zerrüttung. Auch das Wort Mal, Denkmal, ist eigentlich ein schönes. Aber welche Male sind es, die also modern sind und sonst ist nichts modern als das? Die Male der Zerrüttung. Zerrüttung ist auch gar kein so unschönes Wort, weil es ja ein selteneres, vielleicht nicht antiquiert ist, aber wenn wir uns überlegen, was das heißt, zerrüttet sein, kaputt sein, abgrundtief hässlich sein. In Österreich und auch in Bayern sagt man dafür schier. Und der ganze Satz, so schön er formuliert ist, heißt im Grunde genommen nur, moderne Kunst muss schier sein. Und bitte Nietzsche oder die Pornopoetin Elfriede Jelinek und viele andere haben dieses Echtheitssiegel der Moderne. Und es ist also nicht nur Nietzsche, was Bilder die Kunst möchte ich gar nicht sagen, aber sie wird als solche heute bezeichnet, jetzt charakteristisch ist, sondern das Ganze ist natürlich auch in der Literatur. Und unsere Kinder lernen heute weniger mehr Balladen von Schiller und Goethe, als in ihren Lesebüchern jedenfalls, die den großen Dichter Ernst Jandl. Und damit Sie ein Beispiel dafür haben, was unsere Kinder da als Vorbild bekommen, zitiere ich jetzt eines der Meisterstücke dieses Mannes. Steht wirklich so da, ich kann es Ihnen nachher dann zeigen, ich lese nichts falsch. Baba, baba, to, baba, to, baba, toho, baba, toho, baba, toho, wapo, 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 baba, toho, baba, toho, baba, toho, baba, baba. Es könnte sein, dass ich ein oder anderes Baba jetzt vielleicht zu viel gesprochen habe. Das ist unter diesen Umständen schwer möglich. Aber das ist also heute dieses sinnlose Geblöder, sage ich respektlos, das ist heute ein Gedicht. Wenn man bedenkt, was Gedicht und Dichtung von der Sprache her gesehen eigentlich heißt, wird einem ja übel, wenn man das damit vergleicht. Dichten heißt verdichten, also etwas, das man wohl so sagen kann und das einem halt irgendwie mit ungewaschenem Munde auch gelegentlich dann entfließen könnte, zu verdichten, zu konzentrieren. Und ein Gedicht, ja, ich brauche nur ein paar Anfänge zu sagen. Sah ein Knabe ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lieber schnelles nahzusehen, saß mit vielen Freuden. Oder über allen Gipfeln ist du, in allen Wipfeln fühlest du kaum einen Hauch. Oder Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Oder es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst. Oder wem Gott will euch die Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Oder, dass wir auch was Steirisches sagen von unserem lieben Peter Ausegger, der Fistierndern lärm, das ist Gedicht. Das ist Poesie. Und damit ich nicht allzu große Namen bemühe im Vergleich mit dem Herrn Jandl, sage ich Ihnen etwas von einem, naja, mehr oder weniger völlig unbekannten Zeitgenossen namens Walter Marinowitsch, der in seiner Jugend auch natürlich, wie viele junge Menschen, so in den 40er, 50er Jahren Gedichte geschrieben hat, der es dann aufgegeben hat, weil er gesehen hat, andere machten das ja viel besser. Und der einmal, und das war vor nur wenigen Jahren, dann doch noch auf seine alten Tage eins geschrieben hat. Ich darf es Ihnen vielleicht deswegen jetzt zu Gehör bringen, nicht weil es so besonders gut ist, sondern weil ich Ihnen auch sagen kann, warum ich es geschrieben habe und damit wahrscheinlich Ihnen zeigen kann, warum man überhaupt Gedichte schreibt oder etwas komponiert oder etwas malt. Einfach, weil man es tun muss. Kunst kommt vom Können, aber auch vom Müssen. In meinem Fall. Operation an meiner rechten Hand, nichts Gefährliches, aber doch Betäubung. Erwachen, eine sehr liebe Krankenschwester betreut mich unendlich liebevoll. Ich hatte das Gefühl, ich muss ihr danken und habe eine Strophe geschrieben und habe dann gesagt, dass diese Krankenschwester den schönen Namen Miriam hat. Wir sagen Maria, ist ja derselbe Name im Grunde genommen. Ist das ein Zufall? Ist es nicht die Mutter Gottes, die Himmelsmutter, die uns aus Not rettet, wenn wir elend und nahe dem Tode sein könnten, wenn was schief gegangen wäre? Und ich schrieb: Als ich elend und bleich auf dem Krankenbett lag, in dunkler Betäubung verloren, da hast du, wie ein sonnendurchfluteter Tag, mich zu neuem Leben geboren. Liebevoll, mit starken Armen hobst du voll Erbarmen mich aus dem Dämmerschlaf empor, bis das Dunkel sich verlor. Denn alle Zeit ruht ja Marie auf dir, die gläubige Hoffnung von allen. Sei gnädig und hilf, damit wir nicht in dunkle Verzweiflung verfallen. Willst du Huld uns mild gewähren, dass wir dankbar dich verehren, führt uns Liebe zu dir hin. Jungfrau, Mutter, Königin. Also jetzt bin ich der Zweite aus meiner Familie, nach meiner Enkelin, der einen Beifall bekommen hat. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich wollte aber damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass man manches eben schreiben muss und dann kommt's und man weiß gar nicht wie. Und ich habe übrigens, weil mir das Gedicht auch sogar selber gefällt, einen mir befreundeten Komponisten gebeten, das Gedicht also jetzt zu vertonen. Aber ich glaube, das ist technisch zu kompliziert, dass wir das jetzt auch machen. Es gibt, das liegt, ja, hier habe ich sogar, es gibt das sogar in einer größeren CD unter dem Titel Kirchenmusik. Und Sie werden sagen, was, das gibt es, das heute noch schöne Musik auch gemacht wird? Ja, vielleicht kennen Sie den Namen gar nicht. In Wien lebt ein aus meiner Sicht zur Kindergeneration gehörender, also etwa gegen 45, 50 alt Komponist namens Alexander Blechinger, der eine Vereinigung gegründet hat, Harmonia Classica, wo auch andere Komponisten tätig sind, mit der Absicht, schöne neue Musik zu machen. Schöne neue Musik. Ich werde Ihnen dann noch ein anderes Beispiel auch geben. Und der hat das so wunderbar vertont, dass ich das Gefühl habe, Musik hebt natürlich das, was die Sprache machen kann, noch auf eine andere, höhere Stufe. Und was Musik? Wir brauchen ja nur an irgendeine Lieblingsmusik, ob es Mozart ist oder Johann Strauss oder ein Volkslied zu denken. Da sind wir doch noch um ein paar Stockwerke höher dem Himmel nahe. Und es ist kein geringer als Goethe gewesen, der einmal in seiner Marienbader Elegie so wunderschön gesagt hat, was Musik dem Menschen gibt. Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen, verflicht zu Millionen Ton um Töne, des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, zu überfüllen ihn mit ewiger Schöne. Das Auge netzt sich, fühlt im Hörensehnen den Götterwert der Töne wie der Tränen. Musik ist so schön, dass einem ja, glaube ich, oft die Augen ganz feucht werden. Und das hat Goethe es in so wunderschöner Weise zum Ausdruck gebracht und umgekehrt damit gezeigt, dass Musik nicht nur das schönste Geschenk Gottes, sondern ein unverlierbarer Schatz ist, wie die Kunst eben überhaupt. Unverlierbarer Schatz, ein Stichwort. Auf meine alten Tage habe ich nach diesem Gedicht dann brav geworden, doch wieder um einmal zur Prosa gegriffen und habe vor etwa 1,5 Jahren eine kleine Novelle geschrieben unter dem Titel Ein unverlierbarer Schatz. Und wie sich also die Künste miteinander verschwistern, darf ich dann wieder um das Mikro bitten? Geht schon wieder? Ja. Also wie sich die Künste wieder miteinander verschwistern, zeigt hier ein Bild, das für mich der Ausgangspunkt war, dieser Erzählung ein unverlierbarer Schatz. Wenn Sie das sehen, werden Sie sagen, naja, das ist aber nicht von heute, das kann doch heute eine Malerin so nicht mehr machen. Auch das wäre ein Irrtum. Diese Malerin heißt Irma Steck, ist noch jünger als der Alexander Blechinger, meiner Einschätzung nach etwa um 40 herum, ist übrigens aus Usbekistan als Deutsche, die also von Stalin dorthin verbannt worden sind, dann wiederum nach Deutschland gekommen und hat dieses schöne Bild gemalt, das ihre Tochter darstellt und dem sie den poetischen Titel Morgensonne gegeben hat. Übrigens, diese Malerin hat durchaus jetzt in ihrem Sinne einen ganzen Zyklus gemalt unter dem Titel Vater Unser. Die 7 Bitten des Vater Unsers, jedes in einem eigenen Bild dargestellt. Und sollten Sie Lust haben, ich glaube am Palmsonntag, wen es interessiert, dem kann ich das genau dann sagen, ist in Benediktbeuern die Eröffnung einer Ausstellung, in der ihr Zyklus Vater Unser gezeigt wird. Das heißt also, es ist nicht so, dass es heute keine Künstler mehr gäbe, denn ich würde jede Wette eingehen, dass nicht mehr als 3 Personen, Sie können aber diese Wette gewinnen, wenn Sie 3 zustande bringen, sowohl die Malerin Irma Steck, als auch den Komponisten Alexander Blechinger, als auch den zumindest als Gelegenheitsdichter kennen, Walter Marinovic, oder ich werde dann später noch einen anderen auch darstellen, Walter Berger. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich weder den einen noch die oder den anderen. Das heißt, mit Absicht wird die Antikunst, werden Nietzsche und Punk und Rock und Zwölfton und dergleichen und Jandl und Jelinek propagiert und wirkliche Künstler in die Katakomben, so wie im frühen Christentum, verbannt, damit nur ja die Menschen Kunst, echte Kunst aus unserer Zeit, die das Echtheitssiegel der Moderne auch tragen würden, kennen können. So ist das. Und in dieser Novelle, die also jetzt durch das wunderschöne Bild der Irma Steck angeregt worden ist, übrigens auch noch einiges andere, habe ich jetzt wieder versucht, Sie haben das Bild jetzt eben gesehen, Bild in Worte zu übersetzen und geschrieben. Da kommt das Bild nämlich an wichtiger Stelle vor. Aus weißem Grund fließt in elliptischen Bögen helles Gelb in heimliches Grün und dann in das Blau des unendlichen Himmels. Wie strahlende Sonne des Morgens Nebelschwaden der Dämmerung löst, sprengen die gelb-grün-blauen Bögen die Grenzen des Bildes, und daraus wächst uns ein Mädchen entgegen, ein Kind noch und doch schon in zart aufblühendem weiblichen Reiz. Vor der Brust verschränkt sie, als wolle sie beten, die Händchen. Rötlich-blond wallt ihr das Haar über die Schultern. So innig und so voll Vertrauen blickt sie uns an, als wollte sie sagen, das Leben, das Gott uns geschenkt hat, ist schön. Morgensonne, erklärt Gottfried, das ist eine Person in meiner Novelle, Morgensonne nennt meine Tochter das Bild und als Lichtmalerei bezeichnet sie ihren Stil. Lichtmalerei, sagt sie, ist ein Lobgesang an die Quelle allen Seins und ihr Sinnbild ist das Licht und die Quelle allen Seins, so sagt die Malerin selber, die Quelle allen Seins ist Gott. Gottfried heißt also diese Person. Und vielleicht, damit Sie dann eine kleine Probe daraus, den Schluss aus dieser Novelle, ein bisschen verstehen. Die Novelle ist, wie sich's bei Storm oder bei Konrad Ferdinand Meyer oder auch bei anderen gehört, eine Rahmenerzählung. Ich, also der Autor selber, komme in ein Antiquitätengeschäft. Der Mann, der sonst immer im Raum steht, ist nicht da. Er sitzt dann in seinem Büro, hat die Hände vor der Stirn, ein seltsames Erlebnis hatte ich jetzt eben, sagte, da kommt jemand, der eigentlich ein bisschen abgesandert ausschaut, ich will ihn zuerst gar nicht reinlassen, dann zeigt sich, der Mann ist ein Kunstkenner, heißt Gottfried, kennt sich aus und erzählt mir, er hat früher viel Kunst gekauft, aber das Ganze erschien im Herzhaften Hauskalender des Jahres 2010, also kurz nach dem großen Krach, wo die Banken zusammengestürzt sind. Das ist eine ziemlich aktuelle Erzählung. Und da hat auch er sein Geld verloren und ist deswegen jetzt ein armer Teufel, dieser Gottfried. Und sagt, und das sollte eigentlich auch jetzt von einer politischen Partei als Thema aufgenommen werden. Ich zitiere. Man verschiebt Millionen und Milliarden hin und her, schnürt, ich kann das abgeleierte Wort nicht mehr hören, ein Konjunkturpaket nach dem anderen, druckt Banknoten, Banknoten auf laufendem Band und macht Schulden auf Schulden, von denen keiner weiß, wann wir sie jemals zurückzahlen können. Unser Geld ist weg. Nein, weg ist es ja nicht. Es ist nur in den Händen von anderen Leuten. Wir brauchten einen Ritter Georg. Einen Heiligen, der Mut hat, mit dem Drachen zu kämpfen. Da fällt Gottfrieds Blick auf eine kleine Lindenholzgruppe in diesem Antiquitätenladen, die den Heiligen Georg darstellt. Den Helm auf dem Haupt, vom flatternden Mantel umweht, hat Georg den Fuß auf den Rücken des Drachen gestemmt, der sich wütend gegen ihn aufbäumt und stößt ihm die tödliche Lanze ins weit aufgerissene Maul. So müssen wir, ruft Gottfried, den Drachen Geldgier vernichten. Wagen wir doch eine geistige Wende. Finden wir zurück zu den Werten, die uns einst groß gemacht haben. Liebe, Treue, Mut, Anständigkeit. Lieben wir Heimat und Volk. Achten wir unsere Sitten, ehren wir unsere Kunst. Dienen wir demütig Gott. Wir Alten können euch nur noch den Weg weisen. In Gehen und Kämpfen, junge Freunde, müsst ihr, seid tapfer wie der Ritter Georg, der den Drachen bezwingt. An eurer Seite habt ihr. Gottfried Hans wies auf eine Skulptur, die die Göttin der Morgenröte Aurora darstellt. An eurer Seite habt ihr das Mädchen, die Mutter, die Frau. Wie herrlich ist diese holde Gestalt. Mit schlankem Leib wächst sie lieblich empor, hebt die Arme hoch übers Haupt und schaut sehnsuchtsvoll auf in eine schönere Zukunft für eure Kinder und Enkel. Gottfried schweigt. Seine hellblauen Augen schwimmen in Tränen. Verlegen nestelt er einen weißen Handschuh aus der Tasche seines altmodischen Rocks und zieht ihn über seine rechte Hand. Ich weiß, sagt er, man soll eine Bronzestatue nicht mit bloßen Fingern berühren, aber mit dem Handschuh? Bitte, darf ich? Als ich, der Antiquitätenhändler, als ich zustimmend nicke, nähert er sich der emporschauenden Göttin, berührt scheu ihren schlanken Leib und streichelt sanft ihre Hüfte. Wissen Sie, diese Skulptur stand einmal bei mir. Ich habe sie verkaufen müssen, wie alles andere auch. Bestürzt will ich ihn trösten und fragen, doch er wehrt still ab. Nein, ich bin gar nicht traurig. Ich habe etwas, das bleibt. Die Erinnerung an alles Schöne, das einmal mir gehört hat. Und das alles gibt es ja noch und macht euch Jüngeren Freude und Mut. Und mir gibt es Hoffnung. Gottfried wendet sich zum Gehen. In seinen Augen strahlt dankbares Leuchten. An der Tür dreht er sich nochmals zu mir und sagt leise, kaum hörbar. Diese Erinnerung und diese Hoffnung kann niemand mir nehmen. Sie sind ein unverlierbarer Schatz. Ein unverlierbarer Schatz, ja, und ein Geschenk Gottes, das ist eben unsere Kunst. Aber wie wird sie heute verwüstet? Nietzsche, Jandl und so weiter, gehässig geschändet. Ins Theater kann man ja kaum mehr gehen. Und ich unterlasse die Schilderung dessen, was sich heute im Regietheater tummelt und gehe doch lieber noch einmal, vielleicht, obwohl sie ja nicht Wiener sind, in den meisten Fällen nehme ich an, so wie ich es getan habe, ins Burgtheater, über das ich auch eine kleine Schrift geschrieben habe, das Deutsche Nationaltheater, das Josef II. 1776 gegründet und Peymann dann in den 80er Jahren kaputt gemacht hat und in das man heute nicht mehr gehen kann. Aber ich habe das Büchlein geschrieben, weil in mir auch im Schreiben die Bilder von der Geschichte des Burgtheaters wieder aufgestiegen sind, an der ich selber jubelnd teilgenommen habe. Ich sehe mich selbst als 14-jährigen Buben, der voll Aufregung mit einer ihm vom Lehrer geschenkten Eintrittskarte in der Hosentasche auf dem Weg zum Theater ist. Da begegnet mir unser Nachbar, ein würdevoller alter Herr.
Wohin gehst denn?
Fragt er mich. In die Burg, antworte ich voll Stolz. Von diesem Tag hat unser Nachbar mich mit Sie angesprochen. Ich habe damals, es war eigentlich kein Stück für einen Buben, Grillparzus Libussa gesehen. Verstanden habe ich nur wenig, aber empfunden habe ich. Das Wort des Dichters, die Sprache der Schauspieler, das war eine andere, schönere Welt, die sich mir im Burgtheater erschloss. Und ich habe heute noch, und ab und zu sieht man es bei einem alten DVD, die unauslöschlich schönen Erinnerungen, zum Beispiel von Nestoris, einen Jux will er sich machen mit Hermann Thiemig und Alma Seidler oder mit Josef Meinrad und Inge Konrade, wo ich Tränen gelacht habe und die Couplets immer erwartet habe, weil ja dann auch die aktuellen Zusatzstrophen gekommen sind. Und ich habe daher ein Büchlein geschrieben über diesen Dichter Johann Nestroy, ein Zerrissener, Er selbst war es, obwohl er nicht nur das Stück der Zerrissene geschrieben hat, er selbst war ein solcher zerrissener Mensch, der einfach mit dem Humor seine inneren Konflikte überspielen musste und der in dem Revolutionsstück des Jahres 1848 ein Couplet geschrieben hat, von dem ich mir gedacht habe, das könnte ja geradezu in unserer Zeit zumindest die erste Strophe passen. Und da bin ich zum Alexander Blechinger, also dem Komponisten, gegangen und habe gesagt, kannst du mir da eine schöne Melodie machen? Und das hat er getan. Die Melodie ist schön, meine Stimme ist gar nicht schön. Und trotzdem, verzeihen Sie bitte, ich nehme vorher noch einen Schluck, werde ich nicht singen, sondern krähen. Aber ich hoffe, Sie verstehen zumindest den Text von Nestor, denn der ist ja wirklich köstlich. Unumschränkt haben's regiert, kein Mensch hat sich gerührt, den hätt's einer gewagt und ein freies Wort gesagt, den hätt's Gefängnis belohnt, ah, das war mir schon gewohnt, den hätt's Gefängnis belohnt, ah, das war mir schon gewohnt. Spioniert haben so ist gleich für das Wort Polizei, der Gescheide ist verstummt, kurz, es war alles verdummt. Diese Zeit war bequem für das alte System. Diese Zeit war bequem für das alte System. Das ist Nestor pur. 1848, 2011 könnte man es ja fast genauso sagen, dass diese Zeit, wo sich alle alles gefallen lassen, ja wirklich sehr bequem ist für das herrschende System. Und da dachte ich mir, das könnte man doch eigentlich weiterschreiben und ließ mir folgende Zusatzstrophen einfallen. Von der Metternich-Zeit sind wir jetzt zwar befreit, aber Zeitungen lügen, dass die Balken sich birgen. Siehst das erste TV, dann wirst lila und blau, siehst das erste im TV, dann wirst lila und blau. Dass Sie so mitnicken, bitte ich Sie vielleicht, wenn Sie möchten, bei der letzten Strophe den Reim dann mit mir gemeinsam noch einmal zu singen, damit ich nicht der Einzige bin, der so eine hässliche Stimme von sich gibt. Sie haben natürlich viel schönere. Letzte Strophe. Lass die Zeitungen schreiben, es kann nicht immer so bleiben. Lass echt Hoffnung nicht raum, denn auch wenn's die da nicht glauben, es fängt doch wieder an. Und die Frage ist nur wann. Es fängt doch wieder an. Und die Frage ist nur wann. Das war's. Also ich danke dem Chor, denn die Zeitungen lügen ja noch immer und erzählen uns ja, glaube ich, ununterbrochen, wie Multikulti wunderbar schön ist, sonst gäbe es ja kein Wirtschaftswunder. Und so schön ist es, dass es bereits 20% durchschnittlich an Fremden in unserer Bevölkerung gibt, in den Großstädten fast 40%, sie werden immer mehr. Sie werden durch Fernsehen und Film und Medien natürlich besonders bejubelt. Und schon ist es so, dass auch die meisten Leute gar nichts mehr daran finden, obwohl, und jetzt komme ich wieder mal auf Dichtung zurück, bereits in den 70er Jahren ein Dichter, dessen Namen Sie höchstwahrscheinlich nicht kennen, namens Walter Berger, einen Roman geschrieben hat, in dessen Vorwort, und zwar einen Roman mit dem Titel Baut dem Reich einen Wall, das heißt Thema, Türkenbelagerung Wiens 1529, Errichtung der KK, kaiserlich-königlichen Militärgrenze in Kroatien, und deswegen der Titel des Romans Baut dem Reich einen Wall. Historischer Roman, aber eine Aussage an uns, eine Warnung, eine Mahnung an uns, denn im Vorwort ein einziger Satz, sagt das bereits. Mit den Worten Walter Bergers: Stehen wir nicht heute wieder vor der uralten Schicksalsfrage unseres Lebensraumes? Wird es gelingen, den von Osten, von Asien her drohenden Untergang des Abendlandes aufzuhalten? Poeten sind Propheten. Walter Berger hat die Drucklegung des Romans nicht erlebt. Er ist natürlich so gut wie unbekannt heute, und das könnte ja daran liegen, wird man sagen, dass er halt nicht so gut ist wie die Pornopoetin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Aber ich will Ihnen da nichts einreden, sondern Sie bitten, sich selber ein Urteil zu machen. Eine ganz kleine Probe aus seinem Roman. Türkenbelagerung Wiens, 1529, letzter Sturm der Janitscharen. Sie haben Minen gelegt, es fliegen durch die Explosion jetzt die Mauern und die Türme in die Luft, und Konrad, der Held des Romans, steht mittendrin. Ich lese: Da sind die Türken wieder. Abermals quellen sie wie ein höllischer Strom über die Bresche, springen in den Schutt hinunter. Von neuem kommen die Woge in Bewegung. Und da sind sie wieder. Keuchend, brüllend springen sie mich an. Einer, drei, zehn. Vor mir, um mich blitzen krumme Säbel, wutverzerrte Gesichter, aufgerissen qualende Augen. Ich schlage und steche mitten hinein. Blindlings, jetzt ist ja doch alles zu Ende. Ein schwerer Schlag trifft mich an der Stirn. Warm spüre ich es herabrinnen. Nein, noch wehre ich mich. Zum Teufel mit euch. Herr Gott, verlass mich nicht. Da, siedend, heiß und stechend weh, fährt es mir durch die Brust, dass ich aufschreien muss und nach Atem schnappen. Ein Rauschen und Dröhnen ist in meinen Ohren, schwer werden mir die Glieder, ich kann das Schwert nicht mehr heben. Jetzt ist es wirklich aus, um mich die Türken, sie versinken im wogenden Nebel, und darüber sehe ich auf einmal nur mehr unsere Fahne an der Mauer. Sie flattert und bläht sich, schwebt auf mich zu mir herab, aber es ist nicht die Fahne, es ist die Himmelsjungfrau selbst. Sie kommt mir zu Hilfe. Heilige Maria, hilf! Und da, mitten in dem Dröhnen und Tosen um mich ein neuer Klang, kaum kann ich ihn noch vernehmen, aber doch, es kommt etwas heran, stürmende Tritte, Getümmel, Geschrei, Geschrei. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, heilige Mutter Gottes, Mutter. Und dann ist nur mehr Nebel und Wogen und Rauschen und Brausen, und ich schwimme darin, schwebe, bin aufgelöst, zerflossen, finster ist es um mich und kalt. Eine Probe, die meines Erachtens großartige dichterische Gewalt hat, und die für mich die Anregung war, zu diesem Thema, so ähnlich möchte ich sagen wie Sarrazin, auch etwas zu schreiben. Türkensturm einst und jetzt, 1529, 1683, das sind die Jahre der Türkenbelagerung Wiens, 2009 und so weiter und so weiter. Meine Aussage ist ähnlich wie jene von Tilo Sarrazin, nur nicht statistisch und wirtschaftlich fundamentiert, sondern eher historisch und literarisch, indem ich vieles von Walter Berger hier zitiere in meinem Buch, aus dem ich ja jetzt auch gelesen habe, und darauf verweise, dass wir zwei Türkenbelagerungen vor Wien abwehren konnten. Auch Graz hat sich ja schließlich halten können, als die Türken nahe kamen. Die dritte Belagerung, oder besser gesagt Besetzung, ist mitten im Land. Und das sagt das Leitwort dieses Buches, Türkensturm einst und jetzt, mit den Worten: Das, was Sultan Soliman 1529 mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir über die Einwohner mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen verwirklichen. Der das gesagt hat, heißt Vural Öger, geborener Türke, deutscher Staatsbürger, Mitglied der Deutschen Sozialdemokratischen Partei und bis vor kurzem Mitglied des EU-Parlaments. Er wird ja wissen, was diese dritte Türkenbelagerung und Einwanderung eben für ein Ziel hat. Und daher habe ich zu diesem Leitwort noch hinzugefügt, mein Buch widme ich denen, die weder blind noch taub sind und hoffentlich nicht stumm bleiben wollen. Meine Damen und Herren, ich verwehre mich dagegen, wenn man mich deswegen als Fremdenfeind verketzen möchte. Ich kenne viele Fremde im Ausland natürlich vor allem, auch gelegentlich bei uns, die liebe Menschen sind und bin ihnen nicht Feind. Ich habe sogar Verständnis für arme Teufel aus Anatolien, bewundere eigentlich ihre Liebe zu ihrer Familie, die bei uns eher selten geworden ist, ihre Liebe zu den Kindern, aber ich denke daran, dass ja auch wir Kinder und in meinem Fall Enkel haben, die nicht Fremde in ihrer eigenen Heimat werden sollten. Um es kurz zu sagen, es gibt zu viele Fremde bei uns und von diesen vielen sind viele viel zu fremd und besonders fremd, das sei doch auch hier deutlich gesagt, ist die fremde Religion Islam. Ein Zitat aus meinem Buch. 1922 bereits wurde die Gesellschaft der Moslembrüder gegründet. Ihre Grundsätze sind, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Allah ist unser Ziel, der Prophet ist unser Führer, der Koran ist unser Gesetz, der Dschihad ist unser Weg. Sterben auf dem Wege Allahs ist unsere größte Hoffnung. Und wenn man diesen Satz wörtlich nimmt, Sterben auf dem Weg Allahs ist unsere größte Hoffnung, dann wundert man sich nicht, dass manche sich einen Sprengstoffgürtel um den Leib schnallen, Selbstmord begehen, weil das ja der Weg in ihr Paradies sein könnte. Diese militante Religion, die ich in ihrem Wesen nicht jetzt angreifen möchte, ist aber jedenfalls im Gegensatz zu unserem Christentum. Denn für mich ist der schönste Kern des Christentums das wunderbare Wort des heiligen Johannes in seinem Brief an die Epheser, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, das ist so schön. Das ist das schönste Wort, das Gott kennzeichnen kann. Aber in Deutschland, und in Österreich wird es bald wahrscheinlich ähnlich sein, hat dort der Bundespräsident Wulff ja vor kurzem erst erklärt, der Islam gehört zu Deutschland. Und natürlich hatte er sofort Applaus von den Grünen, deren Vorsitzender ja ein gewisser Cem Özdemir ist, also ein Türke, ist der Vorsitzende der Grünen in Deutschland. In Österreich ist die Aleph Korun noch nicht so weit, aber immerhin sehr prominente Nationalratsabgeordnete. Und jetzt wäre es interessant, was diese Partei, die ja offenbar so viel für Umweltschutz und gegen Atom und so weiter, also für lauter Liebe und nette Sachen ist, eigentlich für einen Hintergrund hat. Denn in Deutschland fragt im Zusammenhang mit dieser unglaublichen Äußerung, der Islam gehört zu Deutschland, ein mutiger Bürger, den Cem Özdemir, ob er meine, dass der Islam in die christlich-abendländische Kultur integrierbar sei. Und darauf erfolgte die höhnische, giftgrüne Antwort, die ich Ihnen jetzt wörtlich vorlese. Im Namen von Cem Özdemir antworte ich Ihnen auf Ihr Schreiben vom 25.11.2010, in dem Sie uns fragen, ob der Islam in die christlich-abendländische Kultur integrierbar sei. Ich denke, schreibt der Grüne, dass die christlich-abendländische Kultur als solche nicht existiert. Sie wird konstruiert, um andere Gruppen von ihr auszuschließen. Wörtlich. Das sollte man all jenen, die glauben, mit Grün können sie also irgendwie ein Parkplätzchen oder umweltschonende Maßnahmen bekommen, einmal vorlesen. Der Mann, der das geschrieben hat, im Namen des Vorsitzenden der Giftgrünen in Deutschland, der hat wahrscheinlich noch nie einen Dom gesehen, der mitten in der Stadt, ob es der Stephansdom ist oder der Grazer Dom oder der Kölner Dom, der der Stadt über Jahrhunderte das Gepräge gegeben hat. Der hat keine Dorfkirchen gesehen oder von Autobahn oder vom Zug aus die vielen Marterln, die überall auf dem Lande heute noch stehen. Aber nicht nur das. Er hat auch die Museen bei uns nicht betrachtet, bei denen die Kunst bis ins 15., 16. Jahrhundert ja fast ausschließlich christliche Stoffe dargestellt hat, den Gekreuzigten, die Mutter Gottes, unsere Heiligen. Und daher ist in meinem Buch Türkensturm einst und jetzt auf Seite 151 meine Haltung so wie die von Thilo Sarrazin oder Walter Berger. Ich zitiere daraus, um das Wesentliche meiner Aussage zu bringen. Heute, im Gegensatz zu den Türkenbelagerungszeiten, heute stehen die Fremden nicht mehr außerhalb einer schützenden Mauer. Über Jahrzehnte sind sie schon eingedrungen, schließen sich miteinander zusammen, bilden eine eigene feindliche Welt. Der Wall, den ihr errichten müsst, ist nicht aus Steinen zu bauen, sondern aus erneuerten sittlichen Grundsätzen. Besinnt euch auf das, was unser Abendland groß gemacht hat. Kämpft für die Werte des Wahren und Schönen, für gesunde Familien, für eigene Kinder, für die Verbundenheit in der Gemeinschaft, für unsere abendländisch-christliche Kultur. Meine Damen und Herren, der Angriff auf unsere Kultur und auf unsere Kunst ist ein Angriff auch auf unseren Glauben, auf unser Wesen. Kämpfen wir also auch um den Glauben und unser Wesen zu retten, gegen die Diktatur des Hässlichen. Treten wir ein für einen neuen Aufbruch des Schönen. Es soll uns die Kunst mit ihrer Schönheit frohe Stunden geben können. Und sie soll uns auch geistige Werte und den Glauben an Gott vermitteln. Und ich fasse daher zusammen und schließe mit einem Gedicht. Mit einem Gedicht eines Dichters aus der Steiermark, der ein katholischer Priester gewesen ist und den auch wahrscheinlich nicht hier, aber sonst draußen auf der Straße nur wenige Leute heute mehr kennen. Ottokar Kernstock. Er war übrigens ja auch der Dichter der Hymne der Ersten Republik Österreich, die ich als Volksschüler mit der Melodie von Josef Haydn noch gelernt habe und bis heute nicht vergessen habe. Und ich schließe daher mit ihr als einem Bekenntnis zu unserer Heimat, als einem Bekenntnis zu unserer Kunst und mit einer Bitte, die es in unserer Zeit wird, in schlimmen Zeiten, lieber Gott, uns zu helfen, die Not zu wenden. Sei gesegnet, ohne Ende, Heimat, Erde, wunderhold, freundlich schmücken dein Gelände, Tannengrün und Ehrengold. Deutsche Arbeit ernst und ehrlich, deutsche Liebe zart und weich, Vaterland, wie bist du herrlich, Gott mit dir, mein Österreich.
Danke, Herr Professor Marinovic, ja, für diese großartigen Ausführungen. Überwiegend so wohltuend und wirklich etwas, was wir sehr dringend brauchen. Es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, Fragen an den Herrn Professor zu stellen für eine Diskussion.
Ich bin kein Geschichtler, aber ich weiß, dass zum Beispiel, als der Nationalsozialismus über unser Land rollt, speziell über die Steiermark, soviel ich weiß, nur zwei Priester, steirische Priester, schwach geworden sind und umgefallen sind. Meine Frage, wie kommt es, dass die 68er Revolution so viele Priester begeistert hat? Es waren ja nicht wenige, oder?
Also, ein gewisser Otto Mauer, der ja Domprediger gewesen ist bei St. Stephan in Wien, war einer der ersten, der Arnulf Rainer und ähnliche Leute propagiert hat. Und das, was heute als Kunst bezeichnet wurde, damals aber noch mehr oder weniger als Mist angesehen worden ist, in die Wege geleitet hat. Und wenn ich also bedenke, dass der gegenwärtige Dompfarrer in St. Stephan, Toni Faber, nicht wahr, sich also mit Lugner und Ruby und anderen Leuten trifft und dort wohl auch das Tanzbein geschwungen hat, so muss ich sagen, weiß ich wirklich nicht, ob es noch sehr viele Pfarrer gibt, die so wie mein eigener Katechet, den ich sehr verehrt habe, der übrigens auch ein kleiner Dichter gewesen ist, Johannes Kostka, oder eben so wie Ottokar Kernstock, Menschen gibt, die christliche Werte leben, auch innerhalb der Kirche. Hoch würden Sie verzeihen, wenn ich das so sage, nicht wahr? Müsste also eine solche Erneuerung stattfinden.
Wenn alles Muslime sind, kann es dort eine Demokratie geben, rein nur unter muslimischen Menschen.
Naja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich also mit Ausnahme der Türkei kein muslimisches Land kenne und mir überlege, ob das, was dort jetzt losbricht, überhaupt Demokratiebewegungen sind. Das wird uns wahrscheinlich nur eingeredet. In Wirklichkeit geht es den Leuten halt dreckig schlecht, weil es gewisse Leute gegeben hat, die offenbar die Preise für Zucker und für Mehl so erhöht haben, dass dort also die Menschen wirklich zu hungern beginnen. Und wenn da schon also ein Kommentar erfolgen soll, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sehen jetzt sozusagen, wie das in Filmen oft oder im Kino oft ist, die Voranzeige für das, was bei uns auch stattfinden wird. Dass es den Menschen, wenn das alles schlagend wird, also sämtliche Konjunkturpakete und sonstige Zahlungen und Schutzstürme und so weiter, dass uns auch die Fälle davon schwimmen. Und dann haben wir übrigens die Bürgerkriegsarmee bereits im eigenen Land. Ob uns da die Demokratie helfen wird, ich bin etwas skeptisch.
Ich habe jetzt eine Frage, und zwar wegen dem Schutzschirm, was wir jetzt gerade geredet haben, den die EU aufbaut. Gegen Libyen wird ja jetzt Krieg geführt, wobei auch Spanien mitbeteiligt ist. Wir bilden jetzt einen Schutzschirm, einen Geldschutzschirm für auch Spanien, die jetzt also Gelder in einen Krieg investieren, der uns nichts angeht. Also frage ich mich, was soll das Ganze? Warum geben wir überhaupt noch Geld in den Schutzschirm?
Ja, die Antwort ist verhältnismäßig einfach, nicht? Weil eines Tages dann, wenn wir brauchen, kein Schutzschirm mehr vorhanden sein wird. Ich sehe das sehr deutlich kommen. Und bitte, wenn wir einander vielleicht wieder einmal sehen sollten. Ich habe immer wieder viele Frühstücksgespräche mit meiner lieben Frau, weil die auch da sehr interessiert ist und wir uns gegenseitig immer wieder anregen. Nicht? Ich habe bereits im Februar dieses Jahres gesagt, das Jahr 2011 wird ein Annus Horribilis werden, also ein schreckliches Jahr. Und von Monat zu Monat, von Woche zu Woche wird es immer schlimmer. Also, es ist so, wie Sie sagen, gnädige Frau, wir finanzieren, ohne es zu wissen, natürlich auch die Kriege mit. Wo ist denn irgendjemand, der dann kontrollieren könnte, wohin unsere Euro rollen? Und dass das Ganze also von Brüssel gesteuert wird, um nicht noch weiter Hintermänner jetzt auch wörtlich zu nennen, das ist eine eindeutige Sache. Bedenken Sie daran, dass natürlich ein EU-Beitritt der Türkei den Todesstoß geben würde, denn damit sind die alle einwanderungsberechtigt, arbeitsplatzberechtigt, sitzen dann, ich weiß nicht wie viele Millionen aus Anatolien mitten unter uns, und bedenken Sie, dass niemand geringerer als der Friedensnobelpreisträger Barack Hussein mit seinem vollen Namen Obama ja in Prag und in Ankara vor 2 Jahren, glaube ich, gesagt hat, wir unterstützen nachdrücklich den EU-Beitritt der Türkei. Das sind alles keine Zufälligkeiten, so wie es auch bei der Kunst keine Zufälligkeiten gibt, sondern diese gezielte, geplante und durchgepeitschte Verhässlichung unserer Kunst natürlich kein Zufall ist, sondern Strategie. So ist es auch im Finanziellen, im Wirtschaftlichen, im Politischen. EU ist die Abkürzung für Europas Unglück. Oder besser gesagt, ich habe einen anderen Vortrag, vielleicht interessiert Sie das einmal, unter dem Titel Was ist EU? Doppelpunkt, Frage, dann Fragezeichen am Ende. Was ist EU? Was ist Europa? Verzeihen Sie. Was ist Europa? Doppelpunkt, EU oder Abendland? Und das, was wir bewahren müssen, ich gehe jetzt vom Wirtschaftlichen und vom Geld weg, denn das ist bei weitem nicht das Wichtigste. Was wir bewahren müssten, wäre abendländische christliche Gesinnung. Und da kann ich zu meiner Freude einen Politiker zitieren, der das wunderbar zum Ausdruck gebracht hat. Allerdings vor vielen Jahrzehnten. Der erste Bundespräsident der BRD, damals nur Westdeutschland, Theodor Heuss, sagte einmal das wunderbare Wort: Das Abendland ruht auf 3 Hügeln. Sinnbildlich gemeint. Akropolis zu Athen, Kapitol in Rom und Golgatha. Mit anderen Worten, griechische Kunst, Wissenschaft, Philosophie, römisches Recht, römischer Staat, christliches Sittengesetz. Das ist jenseits aller wirtschaftlichen Dinge, auch wenn man arm ist, vielleicht gerade dann, wenn diese elende Wellness- und Profitgier, die heute uns so verdirbt, einmal überwunden ist, dann werden wir wieder erkennen, dass das die Dinge sind, die im Grunde genommen unser Wesen bestimmen und die uns wirklich glücklich machen. Mit ein bisschen mehr oder weniger Euro kann das Glück des Menschen niemals bestimmt werden. Wenn man also wirklich arm ist, wie ich zum Beispiel als Kriegsgefangener im Jahr 1945 war, hungert, nicht heizen kann dann, wenn man nach Hause kommt und elend ist, dann ist es natürlich sehr schlimm. Aber ein bisschen mehr oder weniger über die unbedingte Sicherung des Notdürftigen bringt zum Wesen, zum Glück des menschlichen Lebens kaum irgendetwas. Diese Gesinnung müssten wir wiederum gewinnen. Und dann, so kann ich mir vorstellen, dann würden wir für unsere Kinder und für unser Enkel eine schönere Welt bauen.
Ja, danke schön. Dankeschön, ein sehr passendes Schlusswort.